Die Kreuzigung war eine überaus grausame und furchtbare Todesstrafe, die die Römer von den Karthagern übernommen hatten und nur bei Sklaven und ganz gemeinen Verbrechern anwandten. Der Verurteilte wurde zuerst gegeißelt und musste danach den Querbalken des Kreuzes zur Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt tragen. Er wurde auf ebener Erde nackt angenagelt. Die Nägel trieb man zwischen den Knochen der Handgelenke hindurch und das verursachte durch die verletzten Nerven unerträgliche Schmerzen. Und nachdem das Kreuz aufgerichtet war, schlug man einen langen Nagel durch die übereinander gelegten Füße. Den Gekreuzigten quälten furchtbaren Durst, rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Und die Hängelage führte dazu, zu schwerer Atemnot. Der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich gestützt auf den Nagel, der durch die Füße getrieben wurde, immer wieder aufrichtete. In abwechselndem Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen, vollzog sich der Todeskampf. Soweit eine Beschreibung der Kreuzigung aus dem Lexikon der Bibel. Die ersten Leser der Evangelien kannten diese Hinrichtungsart aus eigener Anschauung und so verzichten die Evangelien auf eine detaillierte Beschreibung und wir sind darüber ja auch nicht unglücklich. Jedenfalls galt die Kreuzigung damals als die schlimmste Hinrichtungsart. Sie war so brutal, dass kein römischer Bürger gekreuzigt werden durfte. Von daher, es wurden ja dann auch Christen gekreuzigt in Rom. Und man nimmt an, dass Paulus geköpft wurde, weil er römischer Bürger war und deshalb nicht gekreuzigt werden konnte. Heute beschäftigen wir uns mit dem Bericht von Johannes über die Kreuzigung von Jesus. Johannes blickt aus einer anderen Perspektive auf das Geschehen als die synoptischen Evangelien. Die synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas beschreiben und deuten das Leben von Jesus aus einem vergleichbaren Blickwinkel, deshalb Synopse, man kann sie nebeneinander stellen, nebeneinander anschauen. Im Johannesevangelium folgt die Erzählung einem eigenständigen Blickwinkel. Das trifft auch auf den Bericht über den Tod und die Auferstehung von Jesus zu. Und zuerst lesen wir nun den Text, wie Johannes die Kreuzigung, über die Kreuzigung berichtet. Übrigens wurde der Text heute Morgen im Radio SRF 1 auch gelesen, genau dieser Abschnitt. Toll. Ich hoffe, die Leute haben es verstanden und nicht abgeschaltet. Jesus trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch, es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreib, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwidert, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Punkt. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das Zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. Und so sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Siehe, das ist jetzt deine Mutter. Und dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Hyssopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Und nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr, als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt, und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist: Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle der Schrift heißt es: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Nach der Verurteilung durch Pilatus wird die Kreuzigung sofort vollzogen. Jesus muss das Kreuz, vermutlich handelt es sich um den Querbalken, meistens musste man nicht das gesamte Kreuz, weil das wäre ja unglaublich schwer, und die Männer oder die hier gekreuzigt wurden, die waren zerschunden von der Geißelung. Vermutlich war es einfach der Querbalken, musste er zuerst selber tragen. Der Hinrichtungsort lag außerhalb der Stadtmauer, jedoch nahe der Stadt Golgatha nannte man diesen Ort. Und manchmal schreiben die Leute, also die Römer, den Grund für die Strafe auf eine Tafel, und so geschah es auch bei Jesus. Pilatus lässt Jesus eine Tafel schreiben. In den damals bestbekannten Sprachen Hebräisch, Lateinisch, also Romanisch heißt es eigentlich im Grundtext. Das war die Sprache der Römer. Und also Hebräisch für die Juden, dann Lateinisch für die Römer und Griechisch für die Griechen. Das war ja dann, die Griechische war ja eigentlich die damalige Weltsprache, wie heute Englisch. In diesen drei Sprachen ließ er schreiben: Jesus von Nazareth, König der Juden. Da Golgatha nahe der Stadt lag, lesen viele Juden dieses Schild, das am Kreuz hängt: Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ärgerte die führenden Juden unglaublich. Das sieht ja so aus, als hätten sie tatsächlich den König der Juden, den Römern, zur Hinrichtung ausgeliefert. Sie befürchteten vermutlich einen Aufstand der jüdischen Bevölkerung gegen sie, wenn die Stimmung umschlagen würde. Was ja möglich ist, ist ja schon mal umgeschlagen. Und die Juden plötzlich glauben würden, dass da tatsächlich ihr König hängt. Und einmal mehr bedrängen sie Pilatus. Entrüstet brüllen sie, es darf nicht heißen König der Juden. Die waren wirklich stinksauer, dass Pilatus wagte, so etwas hinzuschreiben. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Das wäre in ihrem Sinn gewesen, wenn schon ein Schild. Doch Pilatus ist nicht bereit, die Tafel auszuwechseln. Er stellt sich stur und sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Punkt. Es ist erstaunlich, dass Jesus mit diesem Schild am Kreuz hingerichtet wurde. Ein Römer und kein Jude bezeugt hier, wer Jesus wirklich ist. Also Jesus wird praktisch mit der richtigen Urteilsverkündigung gekreuzigt, hingerichtet. Es steht genau, wer er ist. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Das ist nicht das Zeugnis eines Juden, sondern eines Römers. Und das trägt eindeutig die Handschrift Gottes. Mir ist nicht ganz klar, warum Pilatus diese Überschrift anbringen ließ und warum er nicht bereit war, sie zu ändern. Da könnte ich jetzt euch 3, 4 Hypothesen bringen. Das nützt uns nichts. Wir wissen es einfach nicht. Aber wir wissen, dass er darauf bestanden hat und dass er es geschrieben hat. Ich gehe davon aus, dass Gott das genau so haben wollte. Es ist einfach verblüffend, dass das so ist. In den 3 wichtigsten Sprachen der damaligen Welt soll bekannt werden, wer Jesus ist. Er ist der König der Juden. Er ist der Messias. War dann die Botschaft an die Juden. Johannes erzählt die Kreuzigung aus seinem eigenen Blickwinkel anders als die synoptischen Evangelien. Johannes will mit dem Bericht der Kreuzigung nicht wiederholen, was die anderen Evangelien schon berichtet haben. Johannes, vermutlich hat er die eben schon gekannt. Johannes konzentriert sich auf die Erfüllung der prophetischen Voraussagen. Damit will er dem Leser beweisen, dass Jesus eindeutig der Messias ist. Wir sollen erkennen, wie sich die Voraussagen erfüllten und dadurch realisieren, wie vertrauenswürdig das Evangelium ist. Er schreibt das, damit wir glauben. Das ist sozusagen seine Schlussfolgerung. Das sage ich euch, damit ihr glaubt. Deshalb verwende ich 3 gleiche Überschriften, nicht weil ich einfach faul war, darüber nachzudenken, was für Überschriften ich verwenden sollte, sondern dass uns das bewusst wird. Habe ich 3 gleiche Überschriften, damit ich glaube 1, damit ich glaube 2 und damit ich glaube 3. Damit wir realisieren, was uns Johannes hier eigentlich sagen möchte. Und eines dieser vorhergesagten Ereignisse ist die Verteilung der Kleider von Jesus. Es war den Soldaten, der einen Menschen kreuzigt, erlaubt, die Kleider des Hingerichteten unter sich zu verteilen. Es war eine Art Entschädigung, eine Art Lohn. Das machen nun die 4 Soldaten mit den Kleidern von Jesus und dabei stellen sie fest, dass ein Kleidungsstück von Jesus durchgehend gewebt ist. Es gibt keine Naht, die man auftrennen könnte, und würde man dieses Kleidungsstück in 4 Teile aufteilen, dann wäre das einzelne Stück praktisch wertlos. Und deshalb einigen sie sich, dieses Kleid nicht zu zerschneiden. Sie sagen zueinander, das zerschneiden wir nicht. Wir lassen das los, entscheiden, wer es bekommt. Früher war das ja nicht so, dass man in Ikea gehen konnte oder weiß ich wohin und überall Stoffbahnen kaufen kann. Da waren Stoffe natürlich viel wertvoller, auch für die Menschen damals. Sie warfen das los und mit dieser Handlung erfüllten sie, was bereits im Psalm 22 vorausgesagt wurde. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Gewand bekommen soll. Erstaunlich, dass sich diese Vorhersage erfüllte. Maria, die Mutter von Jesus, steht mit anderen Frauen beim Kreuz. Was für ein schrecklicher Anblick für eine Mutter. Auch Johannes der Jünger, den Jesus besonders liebte, stand neben Maria. Wir würden vermuten, dass Jesus in seinem Todeskampf voll und ganz mit seinen Schmerzen und mit sich selbst beschäftigt ist. Aber Jesus denkt nicht an sich. Er denkt an uns, für die er sterben wollte. Denn Jesus wurde nicht zur Kreuzigung gezwungen. Er hätte das nicht tun müssen. Er hat sich freiwillig dazu entschlossen, sein Leben für uns zu geben. Jesus war nicht ein Versager, wie man das so gerne sehen möchte. Er hätte nicht einen anderen Weg einschlagen können. Er ist quasi in die Zange der Justiz der damaligen Welt gekommen und nicht mehr da rausgekommen. Jesus wäre jederzeit da rausgekommen. Jesus wollte das tun. Einmal sagt er das so: Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Es war eine absolut freiwillige Entscheidung von Jesus, diesen Weg zu gehen. Und deshalb dachte Jesus an uns, wenn er am Kreuz hängt. Jesus wusste genau, was er tat. Und so war sein Gedanke bestimmt bei den Menschen, die durch seinen Tod gerettet werden. Jesus macht sich aber auch Gedanken über seine Mutter. Damals gab es weder AHV noch Pensionskasse. Jesus war der älteste Sohn und für seine Mutter, für den Unterhalt der Mutter in besonderer Weise verantwortlich. Jesus sieht also seine Mutter und neben ihr den Jünger stehen, den er besonders liebte. Dieser Jünger war Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, das Johannesevangelium und die Offenbarung und die Johannesbriefe. Und Jesus sagt zu seiner Mutter: Frau, das ist dein Sohn. Und dann wendet er sich zu Johannes und sagt: Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Jesus überträgt damit die Fürsorge seiner Mutter an Johannes. Und warum er das tat, wissen wir nicht. Denn Maria hatte weitere Söhne und Töchter. Aber Jesus wird genau gewusst haben, warum er das so wollte. Und Johannes war sofort bereit dazu. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Das ist ein Ausdruck der Fürsorge von Jesus. Sogar am Kreuz mit all den Schmerzen sorgt er sich noch um seine Mutter. Das ist ein schönes Bild für Gottes Fürsorge, auch für uns. Dass Gott für uns sorgt. Dass ihm das wichtig ist, dass seine Kinder versorgt sind. Und deshalb ermutigt uns Petrus, mit unserer Sorgen zu Jesus zu kommen. Legt alle eure Sorgen bei ihm, bei Jesus ab, denn er sorgt für euch. So einen fürsorglichen Gott haben wir. Damit ihr glaubt, zwei. Jesus weiß nun ist fast alles, was geschehen muss, geschehen. Es fehlt noch eine Kleinigkeit, die jetzt noch tun muss. Weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte. Da fehlt eben noch dieses kleine Detail. Und deshalb sagt Jesus: Ich habe Durst. Da tauchen die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und halten ihn, Jesus, mit einem Isopstängel an den Mund. So wie es im Psalm 69 vorausgesagt wurde, Essig reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Nachdem Jesus ein wenig des Essigs genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Jetzt ist alles erfüllt. Alles erfüllt, was erfüllt werden musste. Jetzt sind alle Beweise geliefert, die nötig waren, um zu beweisen, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Und dann neigte er seinen Kopf und starb. Nun ist Gott für mich und für dich gestorben. Das alles tat er für dich. Damit ihr glaubt, drei. Es ist Rüsttag. An diesem Tag werden die Vorbereitungen zum Passa getroffen. Auf den Rüsttag folgt ein besonders wichtig hoher Sabbat. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollen unter keinen Umständen, dass die Gekreuzigten über den Sabbat am Kreuz hängen blieben. Sie waren ja so beflissen, immer alle Reinheitsgesetze zu befolgen. Sie haben zwar schnell einen Mord organisiert, aber die Reinheitsgesetze, die muss man schon einhalten. Und so drängen sie wieder bei Pilatus. Also der kann einem wirklich leid tun. Dauernd kommen sie und wollen etwas von ihm. Sie baten Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholt. So beauftragte Pilatus seine Soldaten. Zuerst brechen sie den beiden Männern auf der linken und rechten Seite von Jesus die Beine. So können sie sich nicht mehr am Nagel hochstemmen, um Luft zu holen. Die Schmerzen wären zu grauenvoll. So sackt der Körper in sich zusammen und sie ersticken. Ist er relativ schnell tot. Und nun wollten die Soldaten bei Jesus dasselbe tun und stellen fest, dass er bereits gestorben ist. Und deshalb brechen sie seine Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in die Seite von Jesus, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Ein Zeichen für den eingetretenen Tod. Johannes, der das alles mit eigenen Augen beobachten kann, ist erstaunt über das, was hier geschieht. Er findet das so faszinierend und unglaublich, dass er festhalten will, dass er das weder erdichtet, noch von jemandem gehört hat. Und deshalb hält er fest, das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Es ist erstaunlich, dass sich alles so erfüllte. Es war ja nicht nur eine Sache, die erfüllt werden muss. Es waren viele verschiedene Ereignisse, die eintreffen mussten. Deshalb kann man nicht von Zufall sprechen. Bei einem Ereignis könnte man von Zufall sprechen. Aber wenn so viele prophetisch angekündigte Ereignisse zur gleichen Zeit und zur richtigen Zeit eintreffen müssen, kann man nicht mehr von Zufall sprechen. Das kann nicht mehr Zufall sein. Ich meine nur schon, dass die den Männern links und rechts die Beine brechen, Jesus nicht. Dass Jesus Essig bekommt, dass die Kleider zerteilt werden. Es gibt noch viele andere Details, die da zusammenspielen. Es war alles Gottes Plan. Und die Erfüllung prophetischer Voraussagen setzen sich auch, die Erfüllung der prophetischen Aussagen setzen sich auch nach dem Tod von Jesus fort. Denn wenn Jesus das wahre Passalam ist, auf das die Juden warten und das für unsere Schuld starb, dann durfte ihm kein einziger Knochen gebrochen werden. Hätten die römischen Soldaten Jesus einen Knochen gebrochen, wäre er nicht der Messias gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Kleines Detail. Und es war so nahe dran, dass man das getan hat. Aber hätten sie das getan, wäre Jesus nicht der Messias. Johannes meint, diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und auch der Lanzenstich, der nicht vorhersehbar war, der der Intuition eines Soldaten entsprang, musste ebenfalls geschehen, wie Johannes ergänzt. Und an einer anderen Stelle der Schrift heißt es, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Es ist wirklich erstaunlich, was hier alles geschah. Johannes will uns sagen, dass es genügend Gründe gibt, um Gott unser ganzes Vertrauen zu schenken. Er meint, dass es eindeutig ist, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes, der König der Juden ist, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Johannes bezeugt das, damit auch ihr glaubt. Glaubst du? Es ist vollbracht. Jesus hat alles vollbracht, was Gott vor der Erschaffung der Welt geplant hatte. Jesus hat alles erfüllt, was im Alten Testament angekündigt wurde. Und deshalb konnten die Menschen im Alten Testament nachschauen. Und am Anfang, als sich das Evangelium verbreitete, hatte man nur das Alte Testament. Das Neue Testament war ja dann im Entstehen. Konnte man im Alten Testament nachschauen, ob Jesus wirklich der Messias, der Retter der Menschen ist. Eine gute Übung für uns, im Alten Testament nachzuschauen, wer Jesus ist. Und so taten es zum Beispiel auch die Leute in Beröa. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Schriften, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Und es stimmt überein. Und wer bis jetzt noch nicht verstanden hat, warum Jesus am Kreuz starb, dem möchte ich das aufgrund des Alten Testaments, eben aufgrund dieser heiligen Schrift, die hier erwähnt wird, zeigen. Und ich zitiere zum Schluss Jesaja 53 und wir werden dann gleich im Anschluss das Abendmahl miteinander nehmen. Ich werde dann aber zuerst noch beten. In Wahrheit hat er, Jesus, die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt waren. Und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält. Und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet. Und wir sind heil geworden, wir alle, du und ich, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm, Jesus, aber hat Gott der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Das wollen wir jetzt feiern im Abendmahl. Daran wollen wir denken. Gott hat unsere Schuld, unsere ganze Schuld Jesus aufgeladen. Und wäre Jesus nicht bereit gewesen, diesen Weg zu gehen, freiwillig, hätten wir keine Hoffnung. Und unsere Zukunft wäre grauenvoll. Aber Jesus hat es getan. Er war bereit, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann denken wir genau an das, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass wir ewiges Leben haben, genau deshalb. Und wir denken auch daran, dass der Tag kommen wird, an dem wir Jesus sehen werden. Bis zu dem Tag werden wir Abendmahl feiern. Und dann werden wir das einmal mit Jesus tun. Auf diesen Tag können wir uns freuen.